Ich freue mich, dass ihr nach so einem guten Mittagessen, das wir hatten, hier wieder da sind. Und ich hoffe, dass wir nicht so viel gegessen haben, dass wir hier schlafen. Und wenn ich das bemerken sollte, werde ich meinen Ton ein bisschen erhöhen. Dann seid ihr wieder aufgerüttelt. Wir werden heute Nachmittag drei Teile haben. Einen theoretischen Teil mit einem biblischen Befund und einigen Zitaten. Dann einen zweiten Teil, eine Hinführung zum praktischen Teil. Und danach im dritten Teil könnt ihr Fragen stellen. Und wir können auf Fragen eingehen, die euch hier ganz speziell in der Gemeinde vor Ort betreffen. Und auch praktische Fragen, was man machen kann. Und erlaubt mir einfach, dass ich so mit euch jetzt einsteige in den theoretischen Teil. Und ich möchte gleichzeitig jetzt im Vorfeld euch vorwarnen. Vorwarnen, weil das Dinge sind, die ihr erstens kennen werdet oder kennt und zweitens gleichzeitig aber, obwohl wir es kennen, uns stark herausfordern wird. Das ist eine Strategie der Vorgehensweise, die ich biblisch gefunden habe, die bestätigt wird auch durch Aussagen von Ellen White, was für mich sehr wichtig ist, weil es für mich eine inspirierende Quelle ist für meine praktische Arbeit, aber auch natürlich durch viele andere Missionare oder Missionswissenschaftler, was auch so ein Hobby ist von mir, auch gelesen habe und studiert habe. Und das ist sehr, sehr interessant. Und letzten Endes muss man sagen, Junge, geh wieder zu den Grundlagen zurück, was die Bibel kennt. Warum muss ich etwas Neues erfinden? Sagen, und das ist der Clou, ja? Nach dem Motto, jetzt hat er was Neues entdeckt und jetzt klappt das. Da werde ich euch enttäuschen. Ich werde euch zu einem Punkt führen, wo aus der Praxis euch dann ich berichten werde, dass das genau so ist, was da steht. Und wenn wir uns danach genau halten, wie das biblische Modell aufgebaut ist, garantiere ich euch jetzt schon Revolution. Nicht Rebellion. Rebellion ist gefährlich, Rebellion ist negativ. Aber Revolution ist gut. Ja? Eine positive Revolution. Wer das möchte, wer eine Revolution möchte in seinem Leben, wer eine Revolution möchte in der Gemeinde, der folgt mir jetzt gedanklich ein Stück weit mit, um den theoretischen Bau aufzubauen. Ja? Und jetzt wollen wir mal gemeinsam anfangen. Und der Untertitel heißt ja Motivation zur Duplikation. Da steckt schon ein sehr interessanter Gedanke dahinter, aber wir werden das systematisch jetzt aufbauen. Ich möchte euch so mit einigen Zitaten ein bisschen konfrontieren, so hinführen zu der Hauptthematik dann. Zitat von Ellen White, Bilder von Reiche Gottes. Gott möchte, dass wir die besten Arbeitsmethoden anwenden und so seinem Namen in der Welt Ehre machen. Und wenn ich dann sowas lese, die besten Arbeitsmethoden, ich sage ganz ehrlich, dann werde ich ganz nervös. Gibt es beste Arbeitsmethoden? Was meint sie damit? Ja? Unser himmlischer Vater allein sieht im Voraus, was aus einem Menschen werden kann. Vor uns liegen Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Ihr Lieben, wenn ich das lese, dann kriege ich Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Möglichkeiten, von denen wir nicht mal zu träumen wagen. Was meint sie damit? Was kann das sein, diese Möglichkeiten? Natürlich, was aus einem Menschen werden kann, hast du da und dort bestimmt erlebt. Ich habe es oft erlebt, ja. Was aus mir geworden ist, ist auch schon ein Wunder, sage ich. Eine halbe Katastrophe wird was Vernünftiges, ja. Ist auch schon mal ein Wunder. Oder, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, sind wir seine Prediger. Auch wenn wir niemals vor einer Versammlung predigen, ist euch das bewusst, dass alle Prediger sind. Zwischen uns unterscheidet im besten Willen vielleicht, dass ich vollzeitlich tätig bin und ihr seid teilzeitlich tätig, nach dem biblischen Befund. Ja? Wir sind seine Prediger. Allein schon in diese Richtung zu denken, dass ich Gottes Prediger sein könnte, ist schon ein Phänomen, ja? Dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. John Wesley, das ist ein Zitat, das hängt bei mir so über dem Schreibtisch. Und jedes Mal, wenn ich an meinem Schreibtisch so sitze und so nachdenke, dann sehe ich dieses Zitat. Wir sollten nicht danach fragen, ob ein Auftrag durchführbar ist, sondern vielmehr, ob er befohlen ist. Wenn der Ruf des Herrn ergangen ist, werden wir spüren, dass wir irgendwie vorwärts kommen. Sei es wie Petrus über das Wasser oder wie Israel durch die Fluten. Das heißt, wenn Gott etwas sagt, tu es, dann ist es möglich. Und wenn wir es tun, wird es zeigen, dass es geht. Irgendwie. So John Wesley, ist der große Evangelist. Und jetzt möchte ich euch zu den Kernaussagen, zu dem Kernpunkt meiner persönlichen Erkenntnis. Und wenn wir das jetzt nachher lesen werden, werdet ihr sagen, hey Junge, was ist da Neues, was du da entdeckt hast? Und das ist ja das Verrückte. Es ist ein altbekannter Text, aber in diesem Text steckt die gesamte Strategie drin, der Bibel und Gottes auch. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, das kennen wir, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, müssen wir eins machen, einen Bus organisieren, Tickets kaufen und ab nach Jerusalem. Heißt es das? Das könnten wir so verstehen. Und wenn wir Jerusalem erledigt haben, oder positiv, ja, so etwa, dann gehen wir zu Judäa. Dann nehmen wir uns die Samariter vor. Und dann die Fremden bis ans Ende der Erde. Viele Leute, die diesen Text lesen oder ähnliche Texte, Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Und die Leute haben eine gute Einstellung. Sie gehen in alle Welt. Sie tun es. Tasmanien, Tansania, wunderbar, Bolivien. Ja? Es ist in Ordnung. Warum denken die Leute immer zuerst an das Ende der Erde, an die Fremde, bis zum Ende der Erde? Warum denken die immer daran? Wieso ist das so? Weil die meisten Mission damit verbinden, wegzugehen dann zu dem weiten Platz oder Bolivien oder wo auch immer. Aber was meint der Text? Und jetzt kommt eine unglaubliche Version der Auslegung. Der Auftrag in Apostel 1,8 in einem total neuen Licht. Eigentlich könnten wir diesen Text jetzt in einem neuen Licht betrachten und ich sage euch, machen wir es so und wir könnten die Stunde beenden. Aber ich möchte euch noch so einige Infos noch geben, wie das praktisch ausschauen könnte. Was ist Jerusalem, ihr Lieben? Viele Leute gehen sofort nach außen, weit weg. Was ist mit Jerusalem? Und ich sagte vorhin, ein Thema, das total herausfordert. Wo beginnt Mission? Jerusalem. Ist das manchmal eine Herausforderung? Manche Leute in der Mission gehen sofort an den Fremden ran. Ich frage euch, das hat auch seine Herausforderung an den Fremden, aber was ist schwieriger? An den Fremden ranzugehen oder in Jerusalem? Was glaubt ihr? Jerusalem. Warum? Dort werde ich gesehen, gespürt, angefasst. Und wenn Jerusalem nicht passt, ja, was soll denn das? Wie kommt es, dass Leute, wenn sie mit Fremden zu tun haben, ganz nett sind zu Fremden und zu Hause? So nach dem Motto, außen hui, innen fui. Weil das raubt uns die Kraft zur Mission. Der Teufel würde niemals sagen, ihr dürft keine Mission machen. Das würde er niemals sagen. Wisst ihr, warum nicht? Weil der Auftrag klar ist. Und worum geht es im Auftrag? Erlösung. Aber was würde der Teufel machen? Fang hinten an. Weil austreiben kann ich dir nicht, ne? Aber fang so an, dass du uneffektiv bist. Fang in der Fremde an, da musst du dein Mann stehen. Zu Hause, boah, ist doch egal. Hauptsache draußen, ne? Und das ist eine teuflische Strategie. Und dagegen wehre ich mich, weil ich selber erkannt habe, das kann es nicht sein. Wir müssen in Jerusalem anfangen. Christsein bedeutet wirklich in der kleinsten Zelle der Gesellschaft leben. Wenn wir das nicht tun, würde Paulus sagen, 1. Korinther 9, 27, ich predige anderen draußen und ich werde innen verwerflich. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Das funktioniert nicht. Juda ist sozusagen die Peripherie von Jerusalem. Juda sind die nächste Stufe der Familie. Das sind die Verwandten. Das musste ich mir auch sagen. Was machst du, Nefsat, für deine Geschwister? Vater, Mutter, Onkel, Tanten, Großeltern. Was kann man da machen? Darüber werden wir uns unterhalten. Was nicht ein Stück weit uns in Bedrängnis führt, in eine Verkrampfung führt. Ja? Denn wer will schon verkrampft laufen? Ist unangenehm. Soll doch Spaß machen, haben wir geschrieben. Ne? Was ist daran, dass es dann Spaß machen kann? Juda, Verwandtschaft. Samarien, wieder ein bisschen größer die Peripherie. Freunde und Nachbarn. Haben wir alle Freunde, Nachbarn, Bekannte? Haben wir sie? Die Frage stellt sich, wo ist in Apostelgeschichte 1,8, wo ist dein Umfeld, fragt Gott. Und Gott sagt, wenn du in deinem Umfeld beginnst, werde ich dich ausrüsten mit der Kraft des Geistes Gottes und du wirst mein Zeuge sein. Das heißt, in der Strategie Gottes liegt gleich schon die Lösung, die Beauftragung und auch die Möglichkeit drin. Und wer ist Ende der Erde? Fremde. Die fremden Menschen. Deshalb, Christsein bedeutet, vom Zentrum heraus leben und zu wirken. Das ist die absolute Grundlage, die absolute. Und wenn ich im Zentrum des Geschehens nicht lebe, nicht wirke, werde ich unglaubwürdig, kraftlos, habe einen Knödel drin. Hast du schon mal einen Knödel verschluckt? Als ich nach Bayern kam, ich bin ja eigentlich ein Türke, der eigentlich in Norddeutschland als Preuße aufgewachsen ist, ein preußischer Türke, der in Bayern gelebt hat, in der Schweiz arbeitet. Mama mia, ja. Aber als ich nach Bayern kam, hat die Schwiegermutter mir Knödel mit Soße gemacht. Und wir kennen das in Preußen Längerich nicht. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Boah, habe ich gespachtelt, ja. Beim zweiten Mal, als ich bei ihr war, hat sie wieder Knödel gemacht. Das ist mir hier genau stecken geblieben. Ist dir schon mal ein Knödel im Hals stecken geblieben? Da kriegst du keinen Ton mehr raus, gell? Du musst du hinten schlagen, viel Wasser trinken, Obi schwappen, sagt der Bayer, gell? Damit es runtergeht. Und das passiert, wenn wir nicht nach dieser Strategie, vertraut mir einfach, wir werden das noch weiter aufbauen, wenn ihr nach dieser Strategie nicht lauft, werdet ihr ständig Knödel in euch installieren. Und ihr habt das Gefühl, es geht nicht. Irgendeine Verkrampfung ist da. Weil nämlich die Basis nicht stimmt. Das ist die Problematik. Schauen wir uns mal nochmal einen anderen Text an. Und ihr werdet sehr, sehr viele Texte finden, wenn ihr sie analysiert, die genau in diese Richtung gehen. Da heißt es in Lukas 24, 48, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter den Völkern. Fangt an in Jerusalem. Da haben wir es wieder. Wenn wir wissen, was Jerusalem ist, wir werden das noch deutlicher definieren, was das ist, dann werdet ihr sehen, da fängt es an. In Jerusalem, im Zentrum. Eine andere Geschichte. Werdet selber flexibel, entdeckt eure Bibel mit dieser Strategie. Ihr werdet sehen, ihr werdet Texte entdecken. Unglaublich. Da geht es in Markus Kapitel 4 und 5 um die Geschichte, wo Jesus plötzlich eine große Evangelisation absagt und sagt zu seinen Jüngern, lasst uns rüberfahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er sagt eine Evangelisation ab und sagt, lasst uns rüberfahren. Da denkst du, oh, jetzt kommt was Großes. Also wenn jemand schon eine Evangelisation absagt, dann fährt er rüber. Ein Gerasener. Ein Besessener. Oh, es kommt noch, warte, es ist ja nur ein Zwischenstück. Und dann begegnet er dem Gerasener und dann fährt er wieder zurück. Wie bitte? Du sagst eine Evangelisation ab wegen dem Typen da? Und damit gibt er uns zwei Dinge rüber. Erstens, jeder Mensch ist wertvoll. Das ist wichtig für Gott. Er riskiert vieles, um den Menschen zu gewinnen. Und zweitens, er gibt diesem Menschen eine wichtige Information, die uns helfen kann, Gottes Strategie kennenzulernen. Da heißt es nämlich, und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Das ist die himmlische Strategie, ihr Lieben. Das Evangelium, die Mission beginnt in dir und in deinem engsten Umfeld. Und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, wird es schwierig. Ja? Das ist aber der Weg. Geh zu den Deinen und verkündige ihnen die große Wohltat. Wir werden nachher im zweiten Teil noch hören, was wir sagen können. Was ist deine Wohltat, die Gott an dir getan hat? Wird auch ein Moment sein, der vielleicht dich oder mich treffen wird, weil wir herausbekommen müssen, was hat denn der Herr an dir Wohltätiges getan? Sollten wir wissen. Und da kann ich euch auch helfen, diesen Punkt auch herauszufinden. Dann heißt es weiter. Gott wünscht, dass wir neue, bisher noch nicht angewandte Methoden einsetzen. Ihr müsst beweglich sein in euren Arbeitsmethoden und nicht nur ein Schema haben, dass ihr alles zu allen Zeiten, allen Plätzen anwendet. Also es geht um die Beweglichkeit, um das Neue zuzulassen. Es kann sein, dass sich etwas eingebrannt hat bei uns in unserem Herzen, in unserem Kopf. So macht man Evangelisation, ja? Aber wir müssen bereit sein, umzumodeln und sagen, Moment mal, können wir vielleicht umdenken, ja? Wir brauchen Menschen, die Gott um Weisheit bitten und unter Gottes Führung alte Arbeitsmethoden, das gefällt mir, haben wir gesehen, ne? Neu beleben. Sie sollten neue Pläne und Arbeitsweisen ersinnen können, um das Interesse der Gemeindeglieder an der Arbeit unter den Weltmenschen zu wecken. Arbeitsmethoden, alte, neue Überlegungen, Arbeitsweisen in euch zu wecken. Ihr könnt euch wecken lassen. Die Wahrheit braucht heute unerschrockene Leute. Einige Zitate, die uns ein bisschen motivieren, die nicht immer darauf warten, bis der Weg geebnet und alle Hindernisse beseitigt sind, sondern mit Feuereifer die erlahmenden Kräfte ermutigter Mitarbeiter aufs Neue beleben. Menschen, deren Herzen von der Liebe brennen und die entschlossen sind, die Arbeit ihres Meisters anzupacken. Unsere letzten Bestrebungen im Werke Gottes auf Erden müssen voll und ganz die Kennzeichen des Göttlichen tragen. Das ist interessant, was das ist, nicht? Die Strategie Gottes. Wir sollten mit dem Bewusstsein in diese Welt stehen und leben, dass alle unsere Umgebung, also Umfeld, durch das Blut Christi erkaufte Menschen sind und dass sehr viele von unseren Reden, Verhalten sowie von unseren Arbeitsweisen abhängt, ob die Seelen gerettet werden oder nicht. Das interessiert mich, das macht mich neugierig. Was meinen Sie damit? Ja? Inwiefern, wie kann man das tun, unser Umfeld, unsere Umgebung zu führen? Und das ist ein Zitat, ihr Lieben. Ich sage euch, dieses Zitat hat mich erschüttert. Das müsst ihr ein paar Mal durchlesen. Wo echte Harmonie im Familienkreis zu finden ist, weilen die Engel Gottes gern in einem solchen Heim. Wo immer Härte, Strenge und ein Mangel an Zuneigung und Liebe im geheiligten Kreis der Familie zu finden sind, das müsst ihr aufpassen, da wird auch in der Gemeinde mit Sicherheit Fehlplanung und Desorganisation sich bekunden. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn nicht vom Zentrum des Geschehens gelebt wird in Jerusalem, ist schon die Fehlplanung, Desorganisation garantiert. Das klingt aber heikel. Kann das sein, dass manches zum Scheitern verurteilt ist? weil wir in Jerusalem nicht leben, so wie wir leben sollten, in der Familie. Also wenn ich sowas lese, ihr Lieben, ich bekomme Gänsehaut, ja? Weil dann frage ich mich, sind wir genauso aufgebaut und strukturiert? Und ich möchte jetzt in dem zweiten Teil euch zeigen, ich gehe ein bisschen schneller voran, weil ich auch am letzten Teil dann gerne auch in die Praxis eingehen möchte, wo wir Menschen begegnen. Wo begegnen wir Menschen? In der kalten Ebene? Ja? Wenn ihr jetzt kalte Ebene hört, was verbindet ihr damit? Kalte Ebene? Ich könnte ruhig antworten. Keine rhetorische Frage. Distanz, ja. Von Haus zu Haus ist kalte Ebene. Wir kennen die Leute nicht. Fremde ansprechen. Vielleicht Flyer verteilen, wir kennen die Leute nicht. Karten verteilen. Vielleicht spontan jemanden begegnen. Keine Beziehung, ja. Ist die kalte Ebene. Misstrauen ist da. Das ist die kalte Ebene. Da begegnen wir Menschen. Wie viele Leute, das ist schon da, wie viele Leute können Menschen in der kalten Ebene begegnen? Wie viele können sagen, ich kann das? 5%. Das habe ich untersucht. Die sagen, es geht gut. Ach, ich habe kein Problem. Ne? Ich spreche die Leute an, kannst du das? Ohne dass 10.000 Ameisen über deinen Bauch laufen? Dass du da zu der Tür gehst und so, lieber Gott, wie komme ich von der Tür wieder weg? Ja, dann drehst du wieder um. Sei mal ehrlich. Wo du sagst, muss das sein? Ja? Sollte ich wieder abhauen? Oh, ich wurde eingeladen. Man wird dann sehr kreativ, geistlich, ne? Ich meine das doch lieb. Wir sind ja alle im gleichen Boot, ne? Das heißt, wenn 5% das können, wie viel Frustrationspotenzial haben wir? 95%. Das heißt, wenn wir an Mission denken, denken wir immer an die kalte Ebene, richtig? Mal ganz ehrlich sein, wir wollen mal ganz ehrlich sein. Wir denken immer an die kalte Ebene. Boah, das bummelt so rum. So. Ein anderer sagt, mein Magen stülpt sich. So ein Stülpgefühl, ne? Ganz ehrlich sein, ja? Ist wichtig, der liebe Gott mag das. Wenn ich sage, lieber Gott, mein Magen stülpt sich, sagt er, zumindest bist du ehrlich, komm, ich helfe dir. Es ist wichtig, dass wir das ehrlich analysieren. Zu den Leuten, etwa bei den 5%, ganz geringer Anteil, sind BEs. Die putzen die Klinken. Sie laufen. Und ich wundere mich jedes Mal, meine Güte. Könntest du das? Von Haus zu Haus gehen, Bücher verkaufen und davon leben zu müssen? Ich habe eine große Hochachtung vor den BEs, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie verdienen es eigentlich, noch mehr unterstützt zu werden. Das sind Missionare und sie müssen kämpfen. Man müsste eigentlich sie viel mehr unterstützen. Aber da, wenn Leute Mission denken, sofort an die kalte Ebene. Und alle Investitionen, alle Flyer, alle Gelder, alles geht in die Richtung, richtig? Wir müssen ehrlich analysieren. Jetzt gibt es noch was anderes. Die warme Ebene. Was ist da los? Man kennt sich. Gute Atmosphäre. Vertrauen ist da. Zuhören ist möglich. Einladen ist einfacher, ist es nicht so? 95% können das und haben das. Wir haben alle warme Ebenen. Alle. Und ich werde das nachher euch beweisen. Das haben wir. Die Frage ist, was machen wir damit? Wenn man Kontakt aufnimmt mit Menschen, muss es das, was ich euch jetzt zeigen werde, läuft immer das immer ab. Gerade in der kalten Ebene. Man sagt in der Fachsprache, man muss das Eis aufbrechen, richtig? Jetzt angenommen, du lernst einen fremden Menschen kennen und sagst, Jesus liebt dich, komm in die Adventgemeinde. Ich würde sagen, von was für ein UFO redest du? Hat er ein UFO gesehen oder was? Alien. Ja? Das macht man nicht, oder? Deshalb muss man immer in allen Bereichen, ob es in der Gesellschaft ist, ob es in der materialistischen Welt ist, ob es in der geistlichen Welt ist, immer das Gleiche. Das Eis aufbrechen. Aber wenn du jetzt jemanden reinwirfst, was ist mit dem Wasser? Wasser wärmen, ansonsten wird das Wasser kalt. Ich habe mal jemanden getauft. Bei 3-4 Grad. Quellwasser. Ich bin reingegangen, mir haben die Füße wehgetan. Ich habe ihn schnell runtergetaucht und wieder raus, ja? Der wird es nie vergessen haben, 3-4 Grad, ja? Wenn du jemanden ins kalte Wasser schmeißt, boah! Man nennt es in der Sprache frappieren. Kennt ihr das? In der Fachsprache. Ich habe Koch gelernt. Und dann sagte der Chef immer zu mir, Nefzat, tu die Nudeln abschrecken. Dann sagte ich, mache ich. Du hast 2 Möglichkeiten, hat er gesagt. Ja, welche denn? Topf aufmachen, reingucken. Ist die eine Möglichkeit. Oder die zweite, kaltes Wasser. So tut man Nudeln abschrecken. Wenn man das Wasser nicht aufwärmt, ist es kalt. Die Leute werden es als kalt empfinden. Es passiert immer in der Kontaktaufnahme. Eis aufbrechen, Wasser wärmen und dann ansprechen. So läuft das immer ab. Und weil das immer so abläuft, wenn man das untersucht wissenschaftlich, tun viele sagen, ich kann das nicht. Ne? Wie soll man das Eis aufbrechen? Das Wasser wärmen. Und das macht den Leuten Mühe. Und das ist auch ehrlich, wenn sie das sagen. Aber das passiert im ersten Bereich, im kalten Bereich. Aber was fällt im zweiten Bereich weg? In den warmen Ebenen fällt 1 und 2 weg. Das ist ja das Verrückte. Wir brauchen diese 100.000 Ameisen nicht. Das fällt im warmen Bereich weg. Das weiß Gott. Das weiß auch der Satan. Der Bazi, der weiß es auch. Er versucht uns die ganze Zeit in die kalte Ebene zu schicken. Warum? Weil die Frustration am höchsten ist, oder? Ja, was für eine Idee, könnte man sagen. Und einmal machst du das, aber kein zweites Mal. Ne? Das ist diese Enttäuschungsebene. Und mein Bestreben oder meine Motivation ist, lasst uns dort arbeiten, wo Gott dich und mich hingestellt hat. Ein ganz, ganz natürlicher Bereich. Total natürlich. Im warmen Bereich. Die Macht der Netzwerke. Wir leben alle in Netzwerken. Alle. Und ich werde euch beweisen, dass jeder, der hier drin sitzt, und ich einschließlich meiner Person, wir alle Netzwerke haben. Wir müssen die Netzwerke entdecken. Und wenn wir sie entdeckt haben, müssen wir sie aktivieren. Ja? Die Netzwerke pflegen, die Netzwerke führen. Das ist in einfachen Worten die Aufgabe, die Gott dir und mir anvertraut hat. Jeder lebt in Netzwerken. Was heißt denn das? Wenn wir uns gleich anschauen. Jeder, der 25 ist, hier gilt nämlich diese 25-200-Regel, jeder, der 25 ist, hat mindestens 200 Netzwerkkontakte. Das ist ein Beweis, den könnten wir, wenn ihr wollt, jetzt durchnehmen, für ein paar Minuten interaktiv. Und ich garantiere euch jetzt schon, ihr werdet über die 200 kommen. Jeder, der 25 ist, hat mindestens 200 Netzwerkkontakte. Wenn das so ist, ihr Lieben, was machen wir damit? Was können wir damit tun, ohne zu verkrampfen? Ne? Wie geht das? Das ist unsere Thematik heute. Dann stell dir einige Fragen. Wie groß ist deine Familie? Schreib sie auf. Ob sie dich riechen können oder nicht riechen können, spielt keine Rolle. Ob Männchen und Weibchen, spielt keine Rolle. Warm oder kalt, alle rauf schreiben. Wir könnten jetzt einen Test machen. Und ich möchte diesen Test jetzt nicht machen. Das würde zu lange dauern. Aber am liebsten würde ich es machen. Dass ihr euch 10 Minuten Zeit nehmt und diese Fragen, die ich euch gebe jetzt, beantwortet. Ich weiß die Überraschung jetzt schon. Ja? Das ist unglaublich. Geht mal weiter. Wie viele Verwandte hast du? Hat jeder Verwandte? Ja? Wie viele Freunde, Bekannte hast du? Nachbarn, Freunde, Bekannte. Hat jeder Freunde, Bekannte und Nachbarn? Und wie viele eventuell Fremde kennst du? Also wo man sich distanziert irgendwie, ja? In Anführungszeichen Fremde, die man vielleicht begegnet, dem Busfahrer, den könnte man doch und so weiter. Jede Menge. Allein wenn ihr euch diese Fragen stellt, diese 4, 5 Fragen und euch Zeit nehmt, und ich hatte das mit einigen Predigern gemacht, und die sagten, ein Prediger sagte, hör auf, Neftsatz, so viele habe ich doch gar nicht. Und wenn das jemand sagt, dann wird es mir so richtig kribbelig unter den Fingernägeln. Ich mag das. Wenn jemand sagt, das geht doch gar nicht, sage ich, oh, wunderbar. Das ist die beste Grundlage für eine Veränderung. Ja? Und dann haben wir angefangen, die Fragen zu... Wir haben uns wirklich die Zeit genommen. Das können wir machen, wenn ihr wollt. Aber nehmt euch die Zeit, wirklich. Und er hat aufgeschrieben. Und nächste Woche haben wir uns wieder getroffen. Neftsatz hat er gesagt, ich habe bei 350 aufgehört. Du hast recht gehabt. Ich habe es vorher schon gewusst. Ja? Jeder, der 25 ist, hat über 200, mindestens, ich sage über viel mehr, Netzwerkkontakte. Die hat er. Jerusalem, Judäa, Samarien. Was machen wir damit? Da sollen wir Zeuge sein. Wie geht das? Wie werden wir es anschauen? Was kann man da machen? Ohne, dass wir verkrampfen und so, ja? Ist ja eine wunderbare Sache, was man da machen kann. Glaubt ihr mir, dass jeder so viele Kontakte hat? Oder wollt ihr den Beweis? Ich garantiere euch, wenn wir das jetzt machen würden, müsste ich nach 10 Minuten aufhören, ihr werdet so zwischen 80, 90, 100, müsstet ihr aufhören, aufzuschreiben. In nur 10 Minuten. Ja? Diese Arbeit, das Netzwerk zu erfassen, zu entdecken, müsstet ihr jetzt, wenn ihr das gehört habt zu Hause, vollziehen. Und über Tage einfach machen. Ihr legt euch ein Buch an, das nennt ihr mein Gebetsbuch, was immer. Und dann schreibt ihr hin, Jerusalem. 2, 3 Seiten bitte freilassen. Dann schreibt ihr hin, Judäa. Wieder bitte mehr Seiten freilassen. Und dann schreibt er hin Samarien und geht mit Gott durch, schreibt jeden auf, der euch einfällt. Vertraut mir, macht das mal bitte zu Hause. Alle aufschreiben, ob Feind oder Freund, spielt keine Rolle. Aufschreiben. Wenn dann irgendein Fremder euch bekannt wird, weil er Fremder war. Aufschreiben. Habe ich gesagt, man soll die Fremdenmission nicht machen? Habe ich das gesagt? Nein. Die Fremden nehmen wir auch mit. Aber das ist nicht unser Hauptfokus. Das nehmen wir mit. So wie ich letztens beim Friseur war. Oh, und dann frage ich manchmal, wie bist du Christ geworden? Ne? Und dann entsteht eine Diskussion. Das Problem ist, wenn man beim Friseur ist, diesen Fremden anspricht, dann muss meine Frau immer meine Koteletts korrigieren. Weil wir so in Diskussion sind, dass sie vergisst, meine Koteletts zu schneiden. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Ne? Und dann kann diese Person beim nächsten Mal, hallo, nicht? Dann kann ich sie hinzufügen zu Freunden und Bekannten. Dann kann ich sie erweitern, diese Liste. Also ich bin nicht gegen die Fremdenmission. Völlig in Ordnung. Super. In Ordnung. weil die Frage vorhin kam, nehme ich denn jeden Tremper mit? Nein. Es gibt andere, die machen das. Ich nehme nur den mit, wo ich einen Wink bekomme. Da habe ich mal einen so einen Fremden kennengelernt, ne? Aus dieser Kategorie. Ist auch eine schöne Erfahrung, kann man machen. Aber das nimmt man mit, so Engländer würde sagen, by the way. So nebenbei nimmt man das mit. Was ist unser Fokus, ja? Da war einer da, der hat an der unmöglichsten Stelle getrampt. Unmöglich, da trampt man nicht. Kein Trottoir, sagt man, glaube ich, gell? Kein Bordstein. Kein Licht, da trampt er. 4-5 Tage Bad oder was er hatte, 3-5 Tage Bad. Aber so ein Tremper, dunkler Typ, Ausländer. Sagst, meine Güte, den kann ich doch nicht mitnehmen, ja? Habe ich den mitgenommen. Fremde. Habe ich erzählt, du sag mal, bist du Christ? Meistens sage ich, ja, wie wird man Christ? Ne? Das ist meine Standardfrage bei diesen Fremden. Boah, schwere Frage. Manche sagen, boah, ich habe nichts gegen Moslems. Schauen mich an, ne? Das habe ich nicht gefragt. Früher war ich noch dunkel, hatte noch einen Saddam Hussein-Schnauzer. Ne? Und wenn die Leute mich angeguckt haben, haben sie gesagt, boah, das ist ein Moslem. Dann sagen die meisten, ich habe nichts gegen Moslems. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Ne? Ich habe gefragt, wie man ein Christ wird. Und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt, diesen fremden Menschen, haben wir Adressen ausgetauscht. So kann ein Fremder in den inneren Kreis reinkommen. Aber das ist nicht Hauptziel. Und dann eines Tages, einige Monate später, war Jugoslawienkrieg, 91, ich war damals Prediger in Kalf-Böblingen. Da sind sehr viele Asylanten gekommen nach Baden-Württemberg und so während der Kriegsphase. Und ich hatte eine bosnische Familie zu betreuen. Und die haben wirklich nichts verstanden. Serbokratisch, türkisch, deutsch, nicht, geht nicht. Und dann fiel mir dieser eine Fremde ein, den ich mitgenommen hatte. Und wir ausgetauscht hatten, Telefon und so weiter. Habe ich ihn angerufen, hey Miroslav, ich brauche dich, kannst du mich übersetzen, habe ich zu ihm gesagt. Ja, natürlich, geht, ist kein Problem, Mann und so. Ne? Sag ich, komm doch. Da hat er mir übersetzt, zwischen der bosnischen Familie und mir. Ein Jahr, fast jede Woche bin ich dort gewesen, hab mit denen Bibelstunden gemacht. Ein Fremder hat übersetzt. Was glaubt ihr, wer getauft worden ist? Der Dolmetscher, nicht die Familie. Sag ich, wo gibt's denn sowas? Ja? Das passiert. Diese Fremden nehmen wir mit, so by the way, so am Rande, um wo es Muse ist oder so. Das machen, das macht auch Spaß. Ich gehe zum Bankschalter, gell? Ich mag das auch, diesen Bereich. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Das glaubt mir keiner. Ich war super schüchtern früher. Wenn ich mit einer Frau geredet habe, konnte ich ihr gar nicht in die Augen schauen. Ich habe so mit ihr geredet. Was hat denn der für ein Problem, ja? Ich konnte gar nicht in die Augen schauen, so schüchtern war ich. Dann hat der liebe Gott gesagt, ich werde dich als mein Werkzeug gebrauchen. Sag ich, ja, mich? Ich würde sogar mich nicht gebrauchen, ja? Und du? So kann man das lernen. Ich bin zum Bankschalter gegangen, habe so eine Überweisung gehabt, habe ein Buch gekauft gegen die Zeugen Jehovas. Ne, so ein Buch gibt es ja, Gewissenskonflikt, ein ganz tolles Buch. Ja, habe ich gesagt, so am Schalter, ja, wissen Sie, ich war Moslem, bin Christ geworden, habe mir jetzt gerade ein christliches Buch gekauft. Juh, nichts mehr gesagt. Die füllt das aus, schaut mich an. Sie waren Moslem? Sag ich, ja, bin Christ geworden. Ja, und so, wie geht denn das? Und so, also, es geht doch gar nicht. Fängt sie mit mir an, am Schalter zu sprechen. Ich schaue auf die Uhr. Gott sei Dank waren noch andere Schalter. 15 Minuten am Schalter. Fragt sie mich aus über Christentum, Islam. Schaut sie mich an, unterschreiben. Haben Sie ein bisschen Zeit? Sag ich, ja, habe ich schon. Da ist ein Büro. Dann sind wir nochmal ins Büro, 20 Minuten. Geredet, so. Oh. Und wenn ich dann zu der Bank kam, das nächste Mal, hallo Herr Altschi, und alle haben geschaut, was ist denn das für eine Person? Boah, ist das eine berühmte Person oder was? Die hat schon gerufen, hallo Altschi. Ne? So werden Fremde, kann man reinnehmen. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, ja, begrüße ich sie. Sagt, wie geht's Ihnen? Ja? Wie geht's Ihnen denn? Ja? Weil das Ansprechen fällt einfacher, weil es ein warmer Bereich ist. Das Ziel muss immer sein, einen Fremden in den warmen Bereich zu bekommen. Mit Gottes Hilfe. Und es gelingt. Da muss ich sagen, friss oder stirb. Oh, ich muss getauft werden, sonst bist du verloren. Und so, oh, Mahlzeichen des Tieres. Mensch, komm mal runter. Ja? Doch nicht so. Der warme Bereich ist doch der zwischenmenschliche Bereich. Dass man sich kennt.
dass man normal ist.
Ganz normal sein. Hallo du, komm mal her, nicht? Können wir mal einen Tee trinken? Oder was? Ganz normal sein. Warum sind manche Christen nicht normal? Das ist doch nicht mehr normal, oder? Wir müssen ganz normal sein. Sobald wir unnormal sind, das merken die Leute, sagen, hey, du bist aber wirklich strange. Was ist mit dir los? Ja, weil wir unnormal sind. Und so kriegt man die Menschen wirklich in einen freundschaftlichen, warmen Bereich. Und da kann man viel mehr sagen. Die hören zu. Ja? Das ist absolut richtig so. Und jetzt, ihr Lieben, wenn ihr zu Hause seid, ich bitte euch, legt euch dieses Gebetsbuch zu. Wenn ihr eine Revolution wollt, dann macht das so, wie ich euch sage. Und diese Revolution haben schon viele erlebt. Das können wir erleben. Legt euch ein Gebetsbuch, nennt es sogar Gebetsbuch. Schreibe alle Namen aus deinem Netzwerk hinein, ob Freund oder Feind. Mach einmal diese Aufgabe. Tu nicht wie so ein Philosoph repetieren. Wie waren da alles da und so weiter. Schreib sie auf. Du behältst sie nicht im Kopf. Manchmal haben wir ein Hirn wie ein Sieb. Das geht so durch. Alles geht verloren. Ja? Schreibt sie auf einfach. Einfach aufschreiben. Richtig namentlich. Ich weiß, bei einigen Namen, wo ich hingeschrieben habe, schauen wir mal hin. Habe ich hingeschrieben. Ja, wir werden ja mal gucken, was wir damit machen können. Aber du musst mal zuerst aufschreiben, dass du dein Netzwerk entdeckst. Was hat Gott dir anvertraut? Wo ist dein Jerusalem? Wo ist dein Judäa? Wo ist dein Samarien? Wenn man sich damit identifiziert und sagt, lieber Gott, diese Menschen, diese Netzwerke hast du mir geschenkt, bitte, hilf mir. Zeig mir, was ich machen kann. Und ich werde euch einige Tipps geben, was ihr machen könnt mit diesen Netzwerkkontakten. Aber ihr müsst sie erst mal entdecken. Sagen, Herr, danke, dass du sie mir gegeben hast. Was kann ich tun? Hilf mir. Da freut sich der liebe Gott, weil du dich mit Jerusalem, Judäa, Samaria identifizierst. Und das brauchen wir. Ja? Pflege und führe, das werden wir nachher noch anschauen. Diese Menschen und Namen hat Gott dir anvertraut. Das ist dein Jerusalem. Das ist dein Juda. Das ist dein Samarien. Es ist die Frage, Herr, was kann ich tun mit diesem Netzwerk? Netzwerke pflegen. Wie pflegt man Netzwerke? Und ich könnte jetzt, wir können es auch interaktiv machen, aber ich denke, wir können das auch so mal durchgehen. Ich möchte Dinge tun, die wir alle tun können, richtig? Die wir alle tun können, nicht Dinge, die wir eh nicht tun können. Jetzt verlangt er von uns Dinge, die keiner kann. Das ist ja Blödsinn. Das interessiert mich gar nicht. Ich will Dinge, dass jeder kann, jeder, der hier sitzt. Kannst du für dein Netzwerk beten? Geht das? Kann das jeder? Wäre irgendjemand hier, der sagt, oh, das kann ich nicht, da kriege ich 1000 Ameisen über meinen Bauch, oh, das kann ich nicht. Kann das jeder? Tu das, was du tun kannst. Und das andere wird systematisch kommen, das werde ich euch aufzeigen. Aber tu das, was du tun kannst. Mach mal das zumindest. Das andere wird kommen. Was kann man beten für sie? Um die Vergebung der Sünden. Wow. Ich habe ein Blatt bei euch jetzt hier zurückgelassen über das Gebetsbuch. Ihr könnt dieses Blatt von Christoph Giesin bekommen als PDF-Dokument, wo ihr alle Texte vorfindet für diese Pflege, diese biblischen Hinweise, dass die Bibel voll ist davon, um die Sünden um Vergebung zu bitten zum Beispiel. Habt ihr alle Bereiche, ja? Könnt ihr dann euch gegenseitig kopieren. Ich konnte leider die Kopien jetzt nicht mitnehmen, aber ihr könnt ihn dann das als PDF bekommen, ihr könnt das lesen. Das sind alles Dinge, die Bibel fundiert sind, die in der Praxis getestet sind. Bete um die Vergebung der Sünden. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Weil wir sagen, wir sind doch keine Katholiken und die Katholiken beten vielleicht und so für die Vergebung der Heiligen. Moment, nur ein paar Hinweise. Ist es biblisch, um die Vergebung der Sünden für den Nächsten im Netzwerk zu beten? Was glaubt ihr? Ist das biblisch? Was sagte Jesus? vergib ihnen. Was sagte Stephanus? Das Gleiche. Was sagte Mose? Vergib ihnen, sonst streiche mich. Was machte Hiob? Opferte für die Sünden seiner Kinder und so weiter. Es ist biblisch. Und wenn die Leute verstehen, dass ich auch in meiner Familie, für meinen Partner, für meine Eltern, um die Vergebung seiner Sünden bete, dass da etwas mehr passiert mit dem Hebel. Wenn die das nur verstehen könnten. Die Leute meinen, beten ist keine Mission. Wer sagt denn das? Beten ist Mission. Das ist ein Teil der Netzwerkpflege. Das kann jeder tun. Und die Leute berichten mir, wenn ich dann zu ihnen gesagt habe, ich habe für dich gebetet, dann sagen sie, komisch, in dem Moment habe ich auch an dich gedacht. Wie verhext, ja. Der liebe Gott tut etwas mehr, wenn wir um die Vergebung der Sünden beten. Und dann sagte eine Frau zu mir, ich habe immer darum gebetet, dass der liebe Gott meinen Mann in die Gemeinde bringt, dass er gläubig wird, dass er mich in die Kirche fahren kann, dass ich endlich nicht allein in der Kirche bin. Das hat sie viele Jahre gemacht. Aber dann hat sie angefangen, als sie das hörte, um die Vergebung der Sünden zu beten. Wisst ihr warum? Wenn der Mann keine Vergebung der Sünden bekommt, was ist er dann? Verloren, oder? Der ist verloren. Ich sage nicht, wenn man um die Vergebung der Sünden bittet, dann ist er erlöst. Das sage ich nicht. Aber das ist eine gute Bitte, oder? Ein gutes Gebet, um die Vergebung der Sünden für den Mann zu bitten. Da sagte ein Geschäftsführer, ich habe einen obersten Chef, der hat mich immer fertig gemacht. Und seitdem ich das gehört habe, bete ich immer für meinen Chef, der mich immer fertig macht. Herr, lieber Gott, vergib ihm seine Sünden. Und er sagt, und es geht mir viel besser. Ist das nicht interessant? Das ist Mission. Wer glaubt, dass das nicht Mission ist, der täuscht sich. Das ist Mission. Erfüllung durch den Heiligen Geist kann man bitten. Oder eben, wenn derjenige ein Anliegen hat. Wie ich heute gehört habe, dass jemand krank ist. Ja, da kann man um diese Person, wenn man dran denkt, um dieses Anliegen bitten. Sei gnädig und öffne Augen und Verstand, schenk Gesundheit. Was auch immer. Das kann jeder. Könnt ihr mir dazu stimmen, dass das jeder kann? Lass uns doch das tun, was wir können. Nicht darüber ärgern, was wir nicht können. Tun wir es einfach, ja, was wir tun können. Aufmerksamkeiten zeigen. Ich sage euch ganz ehrlich, meine Frau, die Annette, ist eine nette Anne, ja, von der habe ich sehr viel gelernt. Man braucht nicht glauben, der Mann hat alle Weisheiten hier mit den Löffeln gegessen. Ja, wenn die wüssten, die Leute, dass hinten eine starke Frau ist, die einen mit guten Haltungen und Informationen füttern, nicht? Kann ich euch sagen, wenn man da eine Einheit ist. Kann das jeder? Aufmerksamkeiten zeigen. Zu Geburtstagen gratulieren. Die Frage war, wie pflegt man Netzwerke? Schaut, dass ihr die Geburtstage der Leute rauskriegt. Als ich mein Netzwerk aufgebaut hatte damals, habe ich immer geschaut, wann hat die denn Geburtstag? Irgendwie versucht, das rauszukriegen. Ne? Hat sich irgendjemand aufgeregt? Glaubt ihr, wenn ich geschrieben habe, alles Gute zum Geburtstag, dass er gesagt hat, diese Eumel schreibt mir zum Geburtstag, was soll denn das? Könnt ihr es vorstellen? Nein, sie freuen sich, sagen, bah! Beim nächsten Mal, wenn sie sehen, merci, ja? E-Mail, du, danke, es war gut. Das ist Netzwerkpflege. Natürlich kostet das ein Porto Geld und eine Tastatur draufdrücken, E-Mail. Natürlich. Das kann doch jeder. Und es ist ein gewisses Opfer. Natürlich. Aber schreib doch. Hat irgendjemand gesagt, warum schreibst du mir? Nein. Netzwerke pflegen, Geburtstage gratulieren, Anlassgeschenke, wenn jemand ein Kind bekommen hat. Hat jemand schon gesagt, warum schenkst du mir ein Höschen für mein Baby? Bist du verrückt oder was? Hat das irgendjemand gesagt? Nein, es ist die warme Ebene. Die freuen sich, sagen, die hat an mich gedacht. Und über die Jahre haben wir diese Netzwerke gepflegt. Und meine Frau hat einmal jemanden 20 Jahre das Netzwerk gepflegt. 20 Jahre. Ja, was läuft dir denn davon? Alibaba und die 40 Räuber sind nicht hinter uns her. Doch die Welt ist doch in Ordnung. Pfleg einfach deine Netzwerke. Und im 20. Jahr sagte diese Frau, Annette, ich glaube, ich muss mit euch reden. Hallo? Ist sie gekommen?
habe Bibelstunden angefangen. Ich habe die Frau getauft. Am nächsten Tag ihr Mann auch beide Bibelstunden bekommen. Ihr Mann auch noch. Am nächsten Tag habe ich sie getraut. Habe ich mich getraut, sie zu trauen. Das passiert. Verrückt. Wir müssen lernen, normal zu funktionieren. Das Miteinander normal pflegen. Oder einladen. Stellt euch vor, ihr habt eine Veranstaltung, egal was, und ihr lädt jetzt diese Person ein. Sagt du, Hannelore, ist als Beispiel, ja, wir haben eine Veranstaltung von über Walter Veit und so. Weißt du, ich habe da an dich gedacht, wollte ich dir das nur bekannt geben. Oh, sagt die Hannelore, danke, du, ich werde mal schauen. Und dann sagt sie, du, aber eigentlich geht's an dem Tag nicht. Wer gibt dir das Recht, die beleidigte Leberwurst zu spielen? Oh, er hat mich abgelehnt und ist nicht gekommen. Ja, was soll denn das? Ist doch was ganz Normales. Du machst eine normale Offerte, jemand sagt nein. Und das nächste Mal vielleicht ja. Oder beim fünften Mal, ist doch egal. Aber diese Person will es dir nicht krumm nehmen. Definitiv nicht. Weil eins und zwei Eis brechen, Wasser heizen nicht mehr nötig ist. Versteht ihr? Das ist ein Machtpotenzial, den jede Gemeinde hat. Und auf diesem Machtpotenzial sitzen wir. Und wir müssen uns fragen, Herr, was können wir damit tun? Ist die Frage berechtigt? Ist ja unglaublich, was für eine Möglichkeit wir haben. Also Geschenke einladen und Zeugnis geben. Das will man, wenn wir noch Zeit haben, nachher euch zeigen. Erzählt eine Geschichte. In kürzester Form. 15 bis 30 Sekunden habt ihr eine Einladung gelesen. Oh, habt ihr gedacht, ey, Nefzat, jetzt gehst du aber ganz schön ab hier. Ne? 15 bis 30 Sekunden Zeugnis geben. Geht das? Wisst ihr, warum 15 bis 30 Sekunden? Weil 15 bis 30 Sekunden, je kürzer, desto besser, nicht aufdringlich ist. Das kannst du fast nebenbei erwähnen. Die größte Kunst ist nicht die 15 Sekunden. Die größte Kunst ist danach, den Mund zu halten. Glaubt ihr mir das? Weil sonst redest du den Tod. Du sagst, ey, warum bist du tot? Ja, weil du der Schlagen hast. Du. Ja? Die 15 Sekunden habe ich in tausendfach, wenn ich Leuten das gelehrt habe oder selber probiert habe, tausendefach, ja, ist nicht aufdringlich. Deshalb so kurz. Denkt ihr an den Bankschalter? Ich kam hin, ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe gesagt, ah, ich war Muslim, bin Christ geworden, jetzt habe ich ein christliches Buch gekauft. Boah, war nicht mal 5 Sekunden. Weil das keiner übel nimmt, wenn du es einfach mal so reinfließen lässt. Versteht ihr? Deshalb die 15 bis 30 Sekunden. Wenn wir nachher noch Zeit haben, möchte ich euch helfen, eure Geschichte, eure Wohltat, die Gott an euch getan hat, dass wir das herausfinden. Und das ist spannend, sage ich. Es macht so viel Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, auch wenn wir keine Zeit haben, macht das. Wenn ihr wollt, können wir auch eine Ferndiagnose machen, so von Ostschweiz in den Bären, ja? Dass wir uns gegenseitig helfen und herausschälen, diese 15, 20, 30 Sekunden, was ist das? Die Frage ist nämlich, warum bist du Christ? Das ist die Frage. Diese Frage muss sich jeder beantworten. Warum bist du Christ? Und Nicht-Adventisten müssen wir sagen, dass wir Christen sind. Wisst ihr warum? Weil wenn sie hören, ich bin von der Freikirche der 7. Tags-Adventisten, dann, was für ein UFO? Die können damit nichts anfangen. Und wenn sie hören, 7. Tags-Adventisten, sagen sie, boah, was ist das für eine Sekte? Oder Scientologen? Nein, nein, sind wir nicht. Boah, dann kommst du in Erklärungsnot. Aber wenn du dem Feuer erzählst, wie du Christ geworden bist und nachher fragst, sag mal, in welche Kirche gehst du? Adventkirche? Ja, okay, danke, alles klar. So schnell gelöst, ja? Bei Christen müssen wir sagen, dass wir Christen sind. Bei Moslems müssen wir sagen, dass wir Adventisten sind. Weil wenn du dort sagst, du bist Christ, kannst gleich einpacken, ciao, weg. Keine Chance mehr. Weil Christen sind alles Esser, alles Trinker, keine Moral. Hast du keine Chance mehr. Da müssen wir sagen, dass wir Adventisten sind. Und bei Christen müssen wir sagen, dass wir Christen sind, weil sie uns mit dem Christentum nicht verbinden. Das ist schade. Und deshalb Gib Zeugnis, erzähle deine Geschichte bei einer Gelegenheit. Bei irgendeiner Gelegenheit schaffst du das. Probiert es aus. Ich habe es 100-fach Leute berichten, die sagen, hätte ich nie geglaubt, das funktioniert. Ja, natürlich, weil es nicht aufdringlich ist. 15, 20, 30 Sekunden ist nicht aufdringlich. Aber dann sagten einige, ich habe meinen Mund nicht gehalten. Und was ist passiert? Ich habe ihn erschlagen. Siehst du, das geht nicht. Shut up your mouth. Und wenn du reden willst, ein Nati rein, ja, oder so. Oder nimm eine Klammer. Mach irgendwas, aber red nicht. Auch wenn du brodelst, rede nicht. Weil du erschlägst ihn. Du meinst es ja gut, aber das gut gemeinte haust du rein, ja. Einfach warten. Er kommt schon. Warten, ja. Und sein lassen. Irgendwann kann das jeder vielleicht eine kleine Geschichte ein bisschen erzählen. Das wird schon ein bisschen heikler, ja? Aber wenn ihr wisst, wie kurz das ist und ihr es probiert habt, ich garantiere euch, ihr seid nicht mehr zu bremsen dann. Das gebe ich euch schriftlich. Wenn ihr eure Geschichte wisst und das rüberbringt. Wenn wir nachher Zeit haben, kann ich euch ein bisschen helfen, eure Geschichte zu finden, ja? Das ist dein persönlicher Dienst in der Netzwerkpflege. Das kann jeder, ihr Lieben. Tu das, was du tun kannst. Lass uns das machen, was wir tun können. Unsere einzige Hilfe ist das Gebet. Und zwar nicht das gelegentlich zweifelnde oder unbeständige Beten, sondern das ernste, ausdauernde und aufrichtige Gebet. Es ist nicht immer notwendig, zum Beten niederzuknien. Wenn das einige lesen würden, die immer meinen, man muss sich niederknien zum Gebet, ja. Ist eine Hilfe. Niederzuknien. Wir dürfen auch dann mit unserem Heiland sprechen, wenn wir gerade mal allein sind, spazieren gehen oder bei der Arbeit sind. Fortwährend dürfen wir stumm um Hilfe, Beistand, Kraft und Erkenntnis bitten. Jede unserer Atemzüge kann sozusagen ein Gebet sein. Alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Freizeit, bei der Partnerwahl sollten Gott im ernsthaften Gebet, demütigen Gebet unterbreitet werden. Dadurch zeigen wir, dass wir Gott ehren und er wird uns achten. Immer im Gebet für die anderen Leute einstehen. Netzwerke führen. Letzten Punkt, wir haben ja gesagt, Netzwerke entdecken, aktivieren, pflegen, führen. Wenn man die eigene Geschichte erzählt, auch wieder Zusatzpunkt, auch in dem dritten Punkt, führt man schon die Leute, weil man einen Hinweis gibt, dass man Christ ist. Das ist Führung. Und das ist, passiert bei uns oft, dass dann im Nachbarort dann die Frau gesagt hat, du, ich habe ein Problem. Ich weiß, dass ihr Christen seid. Ach nee, katholisch, ne? Und ich weiß, dass ich mich euch anvertrauen kann, was du nicht sagst. Ne? Das finde ich ja gut. Und dann kam sie, hat ihr Herz ausgeschüttet. Das registrieren die Leute. Also man kann sie führen, indem man Zeugnis gibt. Und wenn man sie ständig einlädt, habt keine Hemmungen, sie einzuladen. Sei nicht beleidigt, wenn sie Nein sagen. Es ist okay, dann beim nächsten Mal. Was da schon alles passiert ist, weil jemand das gemacht hat. Aufmerksam zeigen und so weiter, weiterhin, das haben wir schon gehabt. Vernetze dich, bleib in Kontakt, das ist dein persönlicher Dienst, das wollte ich ja. Unser himmlischer Vater allein sieht im Voraus, was aus einem Menschen werden kann. Vor uns liegen Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Kann das sein, dass das diese Möglichkeiten sind, wovon Gott spricht, die Netzwerke zu aktivieren? Der Herr wünscht, dass seine erwählten Diener lernen möchten, sich einmütig in ihren Bemühungen zu verbinden, zu vernetzen, ist das Wort hier. Zu verbinden, ja? Zu vernetzen. Genau, wir haben angeschaut, eben Faktoren, Eisbrechen, Wasserwärmen, Ansprechen, in dieser warmen Ebene fallen diese Sachen weg. Gott möchte, dass wir die besten Arbeitsmethoden anwenden und so seinem Namen in der Welt Ehre machen. Diejenigen, welche die geistliche Verantwortung für die Gemeinde tragen, sollten sich Mittel überlegen, um jedem Gemeindeglied die Gelegenheit zu geben, sich aktiv am Werk Gottes zu beteiligen. Das kann jeder. Das ist die Duplikation, ja? Das war der Bereich jetzt der zwei Elemente, die wir jetzt theoretisch ein Fundament gebaut haben.